Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die meisten deutschen Autohersteller sind mit der Nachrüstung von Dieselfahrzeugen deutlich in Verzug. Rund 1,2 Millionen Autos sind noch nicht umgerüstet worden, obwohl die Hersteller das bis Ende 2018 zugesagt hatten. Das Verkehrsministerium bestätigte einen Bericht der Funke Mediengruppe, die aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen zitiert. Die Nachrüstung soll den Stickoxidausstoß im Schnitt um ein Viertel senken.
Sie demonstrieren bereits seit Wochen. Heute ist auch er dabei bei der Stuttgarter Dieseldemo. Wolfgang Kubicki, erklärter Kritiker von Fahrverboten, geladen von der FDP.
Für die meisten Fahrzeuge reicht eine Softwarenachrüstung. Dann hätten wir auch eine Situation, wo die Stadt Stuttgart nochmal drüber nachdenken müsste, ob das Verkehrsverbot überhaupt aufrechterhalten werden kann.
5,3 Millionen Diesel-Pkw sollten eigentlich bis Ende 2018 ein Software-Update erhalten. Allerdings ist dies bislang nur bei 4,1 Millionen Fahrzeugen erfolgt. VW hat mit einer Umrüstquote von 99% die meisten Updates durchgeführt, gefolgt von BMW mit 78% und Porsche mit 75%. Bei Daimler wurden 73% der betroffenen Diesel umgerüstet. Das Schlusslicht bildet Audi mit 55%. Für die Grünen zeigen diese Zahlen auch ein Versagen des Verkehrsministeriums.
Der Verkehrsminister zettelt seit Wochen Diskussionen über Grenzwerte an, über die Standorte von Messstellen, anstatt seine eigenen Hausaufgaben zu machen. Und die Hausaufgabe wäre eben dafür zu sorgen, dass die Hersteller pünktlich diese Software-Updates auf die Fahrzeuge aufspielen.
Laut Bundesverkehrsministerium läuft es jedoch gut in Sachen Software-Update. In den zurückliegenden Wochen wurde eine Vielzahl von Freigaben erteilt. Daher ist von einem zügigen Anstieg der Umrüstzahlen auszugehen, hieß es heute. Allerdings, wenn die 5,3 Millionen abgearbeitet sind, steht noch eine weitere Million freiwillig nachgemeldeter Dieselfahrzeuge aus dem In- und Ausland zur Umrüstung an. Die Gesamtzahl der Diesel mit Software-Update würde sich am Ende auf 6,3 Millionen belaufen.
Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, hat sich für staatliche Investitionen in Milliardenhöhe ausgesprochen, um die wirtschaftliche Lage in Deutschland zu stabilisieren. Der Funke Mediengruppe sagte Dobrindt, ein solches Konjunkturpaket müsse zum einen eine Entlastung der Arbeitnehmer beinhalten, zum anderen Investitionen in Infrastruktur und Innovation. Dabei denke er vor allem an die Digitalisierung und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Nach tagelanger Irrfahrt sind die Flüchtlinge vom deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi heute in Malta an Land gegangen. Von dort aus sollen die Migranten nach Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg gebracht werden. Sie waren von der Alan Kurdi im Mittelmeer gerettet worden. Italien und Malta hatten dem Schiff verboten, einen ihrer Häfen anzusteuern.
Das Ende eines Dramas auf See. 62 Migranten, die vom deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi vor der Küste Libyens am 3. April aus Seenot gerettet wurden, kommen im Hafen von Malta an. Zuvor hatten sie 10 Tage auf hoher See auf der Alan Kurdi ausharren müssen. 2 Geflüchtete mussten aus medizinischen Gründen ausgeflogen werden. Dem Rettungsschiff der Regensburger Organisation CI war die Einfahrt in einen sicheren Hafen von den Regierungen Maltas und Italiens untersagt worden. Diese pochten auf eine vorab geklärte Verteilung der Menschen auf andere EU-Länder. Wie die maltesische Regierung heute mitteilte, wird keiner der Flüchtenden auf Malta bleiben. Sie werden, so die Verlautbarung, nach Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg gebracht. Die Bundesrepublik nimmt nach Angaben des Innenministeriums 26 Migranten auf. Auch heute dürfte die Alan Kurdi nicht in Malta anlegen. Für sie besteht das Einlaufverbot weiter. Deshalb wurden die Flüchtenden mit einem maltesischen Schiff an Land gebracht. Die Organisation Pro Asyl machte heute erneut deutlich, dass die EU-Staaten dringend einen festen Verteilungsschlüssel für Bootsflüchtlinge festlegen müssen. Nur so ließe sich, laut Pro Asyl, das Boot-für-Boot-Geschachere beenden.
Angesichts der andauernden Kämpfe rund um die libysche Hauptstadt Tripolis haben die Bundesregierung und die EU ein Ende der Auseinandersetzungen gefordert. Viele sind auf der Flucht. Vor mehr als einer Woche hatten Truppen des abtrünnigen Generals Haftar ihren Vormarsch auf Tripolis gestartet. Kanzlerin Merkel forderte Haftar auf, sofort alle militärischen Operationen zu beenden. Haftars Ziel ist es, die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident al-Sarraj zu stürzen.
Im Zentrum der Offensive General Khalifa Haftar, Anführer der sogenannten libyschen Nationalen Armee. Der 75-Jährige hat eine wechselvolle Vergangenheit, vom Gaddafi-Vertrauten zum Warlord. Heute ist Haftar mit seinen Truppen mächtigster Gegner der Einheitsregierung in Tripolis. Seine Militärkarriere beginnt 1969. Haftar unterstützt den späteren Herrscher Gaddafi beim Putsch gegen die Monarchie. Sein Aufstieg endet in den 1980er Jahren. Gaddafi lässt Haftar fallen nach der Niederlage im Krieg gegen den Tschad. Haftar läuft zur Opposition über. Als Putschversuche gegen Gaddafi scheitern, geht er ins Exil in die USA für 20 Jahre. Erst 2011 kehrt er nach Libyen zurück und führt die Rebellen gegen Machthaber Gaddafi mit an, der noch im selben Jahr gestürzt wird. Seit Jahren kämpft Haftar gegen die Regierung. Heute reicht sein Einfluss vom Osten des Landes bis weit in den Westen.
Sie mussten südlich von der Hauptstadt Tripolis vor den Truppen Haftars fliehen. Diese Familien sind nun dort in Schulen untergebracht. Die Kämpfer Haftars nehmen offenbar bei ihrem Vormarsch keine Rücksicht auf Zivilisten. Ich musste mein Haus mit meinen Kindern verlassen, weil ich Angst hatte, dass wir bombardiert werden. Die mäßig bewaffneten Kämpfer der Regierung von Tripolis versuchen, ihre Stellungen zu halten. Doch ihnen gegenüber stehen Haftars Truppen, die wesentlich stärker ausgerüstet sind. Sie verfügen über Kampfflugzeuge und Hubschrauber, Panzer und Artillerie. Wenn sie damit in Tripolis einmarschieren und praktisch das ganze Land kontrollieren, wird die Zahl der Opfer unter den Zivilisten steigen. Dann sind diese Flüchtlinge auch in den Schulen nicht mehr sicher, die hier von den Pfadfindern Libyens versorgt werden. Die Regierung von Tripolis ist mit der Krise völlig überfordert. Wir haben keine Unterstützung von der Regierung oder Nichtregierungsorganisationen. All die Hilfe hier kommt von den Nachbarn. Bisher sind nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 8000 Menschen aus den umkämpften Gebieten geflohen. Dort werden Lebensmittel und Medikamente immer knapper.
Im Sudan bleibt die neue Militärführung unter Druck. Zwei Tage nach dem Sturz von Machthaber Bashir trat gestern am späten Abend sein Nachfolger zurück. Jetzt steht der bisherige Generalinspekteur der Armee Burhan an der Spitze des Landes. Burhan versprach heute, innerhalb von maximal 2 Jahren die Macht an eine zivile Regierung abzugeben. Auch heute demonstrierten wieder Zehntausende Menschen in Khartoum. Sie forderten sofort, eine zivile Regierung zu bilden. Eine Aussöhnung zwischen den beiden größten Palästinenserbewegungen Fatah und Hamas ist heute wieder in weitere Ferne gerückt. Präsident Abbas von der Fatah hat seine neue Regierung vorgestellt. Von der Hamas ist niemand dabei. Beide Gruppen streiten seit mehr als 10 Jahren über den politischen Kurs. Die Fatah regiert im Westjordanland, die Hamas im Gazastreifen. Die Fatah ist religiös nicht gebunden. Die Hamas verfolgt eine radikal-islamische Ideologie und wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Die Fatah ist für Friedensverhandlungen mit Israel. Die Hamas setzt auf gewaltsamen Widerstand. Die Fatah tritt für eine Zwei-Staaten-Lösung mit Israel ein. Die Hamas pocht auf den prinzipiellen Anspruch auf das gesamte historische Palästina.
Die feierliche Vereidigung der neuen palästinensischen Regierung in Ramallah im Westjordanland. Der neue Ministerpräsident Steyeh ist enger Vertrauter von Palästinenserpräsident Abbas. Mit der Fatah-Regierung hat Abbas den offenen Bruch mit der rivalisierenden Palästinenserorganisation Hamas besiegelt, die im Gazastreifen herrscht, von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation gelistet wird. Die Hamas will die neue Regierung boykottieren. Sie selbst wird hauptsächlich von Katar finanziert, wirft der Fatah Veruntreuung der internationalen Gelder vor, die an die Autonomiebehörde fließen. Und Experten warnen, das wird möglicherweise das Ende der palästinensischen Einheit sein. Damit sind wir noch schwächer als ohnehin. Mehr als 80% der Palästinenser wünschen sich laut Umfragen Wahlen. Die letzten waren 2006. Am Ende des Tages sind es die Menschen, die den Preis bezahlen, wenn sich unsere Politiker gegenseitig bekämpfen, statt sich für uns einzusetzen. Vor allem in Gaza geht es uns immer schlechter. Wir brauchen echte demokratische Wahlen. Diese neue Regierung ist nicht besser als die alte. Wir wollen, dass sich die Politiker endlich für unsere Probleme interessieren, nicht nur für den eigenen Vorteil. Aber gemeinsame Wahlen von Fatah und Hamas sind nun noch unwahrscheinlicher als zuvor.
In der Fußball-Bundesliga nimmt RB Leipzig weiter Kurs Richtung Champions-League-Teilnahme. Die Sachsen besiegten am 29. Spieltag Wolfsburg mit 2:0.
Applaus, Applaus. Ralf Rangnick konnte sehr zufrieden sein. Schon wieder 3 Punkte für die Champions League. Die Leipziger hatten sich in das Spiel hineingetastet und schnappten in der 16. Minute zu. Durch Kevin Campbell mit seinem 2. Saisontreffer. Campbell, ein Rechtsfuß, kann es auch mit links. Die Wolfsburger ließen es aber auch brav geschehen. In der 28. Minute hatte Sabitzer ähnlich viel Platz. Nach Doppelpass mit Forsberg seine Flanke auf Timo Werner. Der nahm sein 14. Saisontor fast geschäftsmäßig zur Kenntnis. Der blitzschnelle Werner verfügt auch über ein gutes Kopfballspiel. Von Wolfsburg kam wenig. Werner allein hätte mehrfach treffen können. Das 2:0 blieb aber auch ohne weiteres Tor ungefährdet. Leipzig mit dem 4. Bundesligasieg in Folge. Das ist RB noch nie gelungen.
Vor 40.000 Zuschauern in Hannover begann das Spiel für die Gäste mit einem Schockmoment schon in der ersten Minute. Nach diesem Zusammenprall musste der Gladbacher Lars Stindl mit Verdacht auf Schienbeinbruch verletzt ausgewechselt werden. Die Borussia hatte in der ersten Hälfte mehr und bessere Chancen als der Gastgeber. Nach dem Lupfer von Neuhaus vereitelte Hannovers Innenverteidiger Anton den 0:1 Rückstand. Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking ärgerte sich über vergebene Gelegenheiten, hatte nach dem Seitenwechsel aber Grund zum Jubel. Der Brasilianer Rafael profitierte beim 0:1 in der 53. Minute auch davon, dass Korb den Ball unhaltbar abfälschte. Für die Niedersachsen vergab Weidern 20 Minuten vor dem Ende die beste Möglichkeit zum Ausgleich. Borussias Torwart Jan Sommer parierte glänzend. In der Schlussphase allerdings versäumte es auch Rafael, das mögliche 0:2 zu erzielen. Für Hannover scheint der Abstieg nach 8 Niederlagen in Folge unabwendbar. Mönchengladbach sammelt dagegen wichtige Punkte beim Endspurt um einen Europapokalplatz.
Die weiteren Ergebnisse: Stuttgart-Leverkusen 0:1, Bremen-Freiburg 2:1. Im Spiel Dortmund gegen Mainz steht es kurz vor Ende 2:1. Bereits gestern trennten sich Nürnberg und Schalke 1:1. Morgen dann noch 3 Spiele. Hoffenheim trifft auf Berlin, Düsseldorf empfängt München und Frankfurt spielt gegen Augsburg. Die Tabelle: München an der Spitze, dahinter Dortmund, Leipzig und Frankfurt. Auf den Europa-League-Plätzen Mönchengladbach und Bremen. Leverkusen ist 7. vor Wolfsburg. Die zweite Hälfte: Freiburg auf Rang 13, dahinter Schalke und Augsburg. Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Nürnberg und Hannover belegen die Abstiegsränge.
Die deutsche Handballnationalmannschaft gewinnt gegen Polen mit 29:24, qualifiziert sich dadurch vorzeitig für die EM im Januar 2020. Großen Anteil an diesem Erfolg hatte Torwart Silvio Heinevetter, der die Aufstellung durch Bundestrainer Prokop mit zahlreichen Paraden rechtfertigte. Nach einem 16:16 zur Pause agierte die DHB-Auswahl in Halbzeit 2 konzentrierter, nutzte eine 10-minütige Schwächephase Polens, Uwe Gensheimer mit der beruhigenden 5-Tore-Führung. Der Kapitän mit insgesamt 10 Treffern, bester Schütze im westfälischen Halle vor 10.400 Fans. Die vorzeitige Qualifikation gibt dem Bundestrainer nun die Möglichkeit, mit Blick auf Olympia in den nächsten Begegnungen junge Spieler zu testen.
Die Lottozahlen: 4, 19, 27, 29, 36, 41. Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 14. April.
Wolkenreiche Luft bestimmt morgen noch unser Wetter. Zu Wochenbeginn setzt sich aber das Hoch über Skandinavien durch. Heute Nacht fällt gebietsweise Regen, im Südwesten zum Teil bis in die Niederungen Schnee mit Glättegefahr. Dort lassen Schnee und Regen morgen nach. Dann fällt vor allem vom Osten bis in den Norden leichter Regen, sonst scheint hier und da auch mal die Sonne. Heute Nacht Tiefstwerte von 3 bis -3 Grad. Morgen werden zwischen 4 Grad im Thüringer Wald und 13 Grad in der Lausitz erreicht. Am Montag milder, dabei deutlich freundlicher, zum Teil auch länger sonnig. Auch am Dienstag oft sonnig und trocken. Im Südwesten kann es später mal nass werden. Am Mittwoch dann in der gesamten Südwesthälfte viele Wolken, Regen oder Schauer, Richtung Nordosten sonnig.
Um 23.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Lernen statt warten. Geduldete Migranten sollen schneller Sprachkurse bekommen. Und im Schatten des Brexit, warum immer mehr Kinder in London in Armut leben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.